abends nochmal raus auf den Trail oder im Nebel über die Dörfer. Fahrradfahren in Herbst und Winter hat ziemlich oft mit Beleuchtung zu tun, denn die hellen Stunden sind rar. Am Alltagsrad hat man dafür Dynamo-Beleuchtung, die vom Nabendynamo gespeist wird. Mit Wilfried Schmidt, der den Nabendynamo perfektioniert hat, haben wir bereits vor 2 Jahren in diesem Podcast gesprochen.
Ist man aber mit dem Mountainbike zum Beispiel unterwegs, da greifen viele Sportler zur Akkubeleuchtung. Die ist tendenziell ein bisschen leistungsfähiger und kann, wenn man denn will, den Wald richtig stark ausleuchten. Möglich machen das besonders starke LEDs und clever konstruierte Lampen. Und die Firma Lupine aus Neumarkt in der Oberpfalz, die bezeichnet sich als LED-Pionier. Und wir wollen uns das mal mit den starken Lampen und dem Night Rides erklären lassen. Dafür sprechen wir mit Wolf-Dieter Koch. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Lupine. Ich sage schönen guten Tag, Herr Koch.
Ja, guten Tag, Herr Mayer. Schön, Sie am Telefon zu haben.
Woher kommt denn eigentlich der Name Lupine? Ich nehme mal an, mit der Pflanze Lupine hat es relativ wenig zu tun.
Ja, richtig, hat mit der Pflanze relativ wenig zu tun. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile 30 Jahre her. Und mein Vorname ist ja Wolf. Und lateinisch Lupus, der Wolf. Und im Amerikanischen bedeutet Lupine wolfsartig. So, und dann hat man sich vor 30 Jahren gesagt, okay, gut, wir brauchen für das Kind einen Namen. Und wir waren auch damals schon clever genug, uns Gedanken zu machen. Wie gesagt, das muss ein vernünftiger Name her. Und so sind wir dann auf diesen Namen gekommen. Da kann man heute natürlich trefflich drüber philosophieren, ob Lupine gut oder schlecht ist. Aber es ist mittlerweile ein ziemlich gut eingeführter Markenname.
Das heißt, es hätte aber auch Wolverine sein können.
Ja, zum Beispiel.
Seit wann gibt es denn Lupine? Sie haben eben schon so ungefähr 30 Jahre erwähnt.
Ja, knapp 30 Jahre mittlerweile.
Ja, und warum ist die Firma eigentlich entstanden? Welche Leerstelle hat es da im Markt gegeben?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Da wird jetzt auch relativ häufig gefragt, wie das überhaupt entstanden ist, wie man denn jetzt mit solchen Produkten jetzt am Markt bestehen kann oder wie man überhaupt jetzt vor 25, 30 Jahren auf so eine Idee hat kommen können. Und das lange genug durchgehalten hat, um damit am Ende noch Geld zu verdienen, das ist relativ schnell und einfach zu erklären. Also vor 25, 30 Jahren, man kann sich jetzt ungefähr ausmalen, ich bin wahrscheinlich auch schon älter als 30, war das natürlich so, dass wir jetzt auch so eine Clique waren und nach der Arbeit war das immer so ein bisschen so das Thema, wir fahren noch eine Runde Fahrrad. Nachdem wir, wie gesagt, alle arbeiten müssen, ist es dann typischerweise in der zweiten Jahreshälfte dunkel und dann braucht man Lampen. Und damals vor 25, 30 Jahren, waren eher 30 Jahre, war es dann so, dass es da, ich würde mal sagen, relativ wenig Angebote gab. Und alles, was gegeben hat, war super cool und super toll und kam aus Amerika. War natürlich entsprechend eher luschig, eher einfach, aber eben cool aus Kalifornien. Aber wie gesagt, sehr, sehr teuer und von der Lichtleistung und all dem, was man sich vorgestellt hat, nicht so besonders beeindruckend. Da muss man wieder ein bisschen ausholen. Damals war es auch schon so, dass ich schon immer eine Drehbank, eine Fräse und ein Schweißgerät gehabt habe. Das war also so ein Hobby von mir. Also ich habe schon immer diese Metallbearbeitung immer schon gerne gemacht. Ich habe Kinderfahrräder geschweißt oder habe sonst irgendwas gedreht oder gefräst. Das war also bei mir schon immer so. Und dann war es relativ einfach. Dann hat man dann erkannt, okay, wir müssen diese teuren Secret-Weapon-Lampen aus Amerika kaufen. Wirklich sehr, sehr teuer, aber eben insgesamt wenig begeisternd. Dann war die Idee, Mensch, Wolf, du könntest doch da überhaupt mal irgendwie dir was einfallen lassen. Du bist doch da immer so fit mit Metall. Und ob man da nicht sowas selber machen könnte und einfach besser machen könnte. Und es war damals natürlich auch diese Zeit, wo wirklich jeder irgendwas gebastelt hat in der Form. Wie gesagt, vor 30 Jahren war die Mountainbike-Szene eben noch nicht so in der Form ausgefeilt oder perfektioniert, wie es heute ist. Und dann ist es im Prinzip genauso losgegangen. Man hat dann mal überlegt, und wie kann man sowas machen und hat dann versucht, irgendwelche Halogenlampen, irgendwelche Reflektoren und man hat Gehäuse gedreht und hat dann irgendwelche Halterungen versucht umzusetzen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit tatsächlich auch so entwickelt, dass dann ja was Vernünftiges dabei rausgekommen ist. Eine schöne kleine Lampe, die eine sehr praktische Halterung mit einem O-Ring dann im Prinzip gehabt hat, die es dann mehr oder weniger für 20 Jahre war das der Standard für alle Mountainbike-Lampen, war diese O-Ring-Halterung, die damals auch patentiert war. Und hat dann, wie gesagt, auch über die Leuchtquelle, über den Halogenlampe und diesen Reflektor lange überlegt und hat dann irgendwann eine Lösung gefunden. War wunderschönes Metallkunstwerk, würde ich es mal so nennen. Und wie es dann immer so läuft, dann haben wir, okay, gut, dann machen wir halt mal 200, 300 Stück, das sind so diese Mindestmengen, die damals möglich waren. Und dann hat man sich eine Dreherei gesucht und hat sich diese Glasreflektoren irgendwo besorgt. In Japan war das damals. Und da kommt man dann im Prinzip zu dem Problem, dass man mit 200, 300 Lampen starten muss. Und da waren wir ja auch jünger und ich war jünger und dann hat natürlich nicht realisiert, dass es ja viel mehr Lampen sind, als wir in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis überhaupt jemals brauchen können. Und aber da waren wir halt jünger und war da ganz euphorisch und dann gesagt, das machen wir jetzt. Und nimmt auch Geld in die Hand, bestellt dann in Japan irgendwelche Glasreflektoren und macht dies und das und jenes, lässt dann von irgendwelchen Firmen Stofftaschen für die Akkus nähen. Und so ist man dann im Prinzip zu dieser, ja, dieser Geschichte mehr oder weniger unfreiwillig, freiwillig gekommen oder ist da reingerutscht und habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, stimmt, 20 Lampen sind mit Begeisterung abgenommen worden von der Clique und alle waren glücklich und dann bleiben halt, ich weiß nicht, 280 Lampen übrig. Und hat dann doch irgendwie Geld investiert und dann ist man da im Prinzip da so reingerutscht und hat dann habe ich erkannt, okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Und so ist es dann im Prinzip gestartet.
Also, das heißt, man kann sagen, Sie sind aus einem Tüftler aus Versehen als Unternehmer reingerutscht.
Klingt aus der heutigen Sicht ein bisschen hart, aber es ist am Ende genauso.
Damals waren Sie alleine, hatten Ihre Clique um sich. Wie groß ist das Unternehmen heute?
Heute sind wir 38 Mitarbeiter.
Ja, da gehen wahrscheinlich mehr als 300 Lampen. Dann
sind heute schon deutlich mehr. Also ich würde mal sagen, wenn wir am Tag heute 300 Lampen, dann war es 300 Lampen verkaufen, dann war es auch nicht besonders.
Jetzt haben wir das Thema Lampen natürlich auch schon angesprochen. Aus was besteht denn so eine hochwertige LED-Lampe fürs Fahrrad? Also was ist da die Herausforderung für einen Tüftler, um mal wieder darauf zurückzukommen? Ja,
heute ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Also das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt heute ein Tüftler, also jetzt in dem Fall ich, da überhaupt irgendwas realisieren kann. Es braucht heute natürlich für solche Produkte schon immer ein erfahrenes Team aus Entwicklern in allen möglichen Bereichen, ob das Elektronik, ob das Lichttechnik, ob das Linsendesign ist. Das ist heute nicht mehr so einfach wie früher. Also es ist nicht mehr möglich, wie vor 30 Jahren sowas in einer Ein-Mann-Show zu machen. Und da braucht es heute schon erstaunlich viele Mitarbeiter und Entwickler und auch gerade erfahrene Entwickler, um sich eben genau dieses kleine Quäntchen abzusetzen und immer das kleine bisschen besser zu sein als alle anderen. Und das ist ja im Prinzip bei uns das Problem oder die Situation. Wir sind ja am Markt jetzt nicht unbedingt die billigsten Anbieter. Ich sage jetzt nicht die preiswertesten, das ist ja immer was anderes, aber die billigsten Anbieter. Und von dem her ist die Erwartungshaltung unserer Kunden natürlich entsprechend hoch. Wir müssen immer in jedem Detail irgendwie etwas besser sein. Also das ist dann schon nicht mehr so einfach.
Und genau über diese Punkte werden wir reden in der Podcast-Version dieses Gesprächs, denn genau diese Punkte stehen bei uns noch auf dem Zettel. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal für die Sendung vielen Dank, Herr Koch.
Ja, war mir ein Vergnügen.
Und sofort sind wir drin in der Podcast-Version und ich mach's mal ein bisschen reißerisch. Ihr Lampenmodell Alpha, das haben wir online für etwas über 1.000 Euro gefunden. Wie entsteht der Preis für so eine Lampe?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es schon klar, wenn man sich jetzt die Alpha anschaut, dann stellt man fest, okay, wir reden jetzt hier von 8 oder von 10, 12 LEDs und natürlich weiß auch jeder, dass die LEDs jetzt nicht beliebig teuer sind. Auch die Linse ist nicht beliebig teuer, die Elektronik kostet Geld, aber es ist alles natürlich in einem gewissen Rahmen überschaubar. Aber das Teure bei so einer Lampe ist dann am Ende die Werkzeugkosten und die Entwicklung für so eine Lampe in relativ geringen Stückzahlen hat einen vergleichsweise großen Einfluss auf den Verkaufspreis. Das heißt, wir müssen bei diesen kleineren Stückzahlen die kompletten Entwicklungskosten in irgendeiner Form zurückholen können. Und dadurch entsteht dieser vergleichsweise höhere Preis. Einfach weil es eine Lampe ist, die Sie nicht in diese Stückzahlen verkaufen können, wie eine 200, 300 Euro Lampe.
Ich habe das vorher nicht gewusst, dass Sie, Sie machen mir jetzt so den Eindruck als Metallbearbeiter eigentlich. Da hätte ich jetzt beim Licht jemand anders eine andere Spezialisierung erwartet, aber ich habe kurz drüber nachgedacht, da macht es eigentlich für mich Sinn, denn immer wenn ich von LED-Beleuchtungstechnik höre, dann höre ich dieses Hitzemanagement, ne? Wie die Wärme abzuführen ist und 8 LEDs hat so eine Lampe, das heißt, das geht dann schon um clevere Metallarbeit am Ende wieder, oder?
Ja, das ist schon richtig, diese Erfahrung aus den vergangenen Zeiten, die hilft auch heute immer noch und das ist richtig, das ist eine der großen Herausforderungen bei diesen sehr, sehr starken LED-Lampen. Wir reden jetzt ja gerade bei der Alpha von einer Lampe, die, na, ich würde mal sagen, Größe von einer Männerfaust, aber immerhin 70 Watt Strom verbraucht, das heißt, Sie können sich dann ungefähr ausmalen, okay, die Wärmeleistung, die wir dann in irgendeiner Form bewältigen müssen, die ist entsprechend groß. Das bedeutet, die Erfahrung, die macht eben genau diesen Unterschied, dass wir es schaffen, die Lampe am Leben zu halten. Sie darf heiß werden, aber sie muss so gleichmäßig, so stufenlos und so zuverlässig runterregeln, dass nichts passieren kann, dass die Lampe nicht kaputt gehen kann, dass sich jetzt auch keiner an dem Gehäuse verbrennen kann. Und das sind im Prinzip genau diese Geschichten, da spielt dann tatsächlich die jahrelange Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, welche Fehler hat man die letzten 10 Jahre bereits gemacht? Welche Fehler sollte man vermeiden? Was kann man wie verbessern? Und das ist im Prinzip dann auch genau, ich würde mal sagen, ein bisschen das Geheimnis, warum wir überhaupt der einzigste Hersteller sind, der solche Lampen am Ende wirklich umsetzen kann.
Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, dass Ihre Kunden besonders anspruchsvoll sind und immer besonders innovative Sachen erwarten. Können Sie denn sagen oder wissen Sie, wer die typische Lupine-Kundin oder der Lupine-Kunde ist? Wie die sehen die aus? Was sind das für Menschen?
Ja, das ist natürlich auch immer eine gute Frage und wir grübeln auch immer darüber nach und versuchen das auch anhand von irgendwelchen Analysen zu untermauern oder zu klären. Und im Regelfall ist es so, dass unsere Klientel sicherlich eine andere ist als die, die wir uns in unseren Vorstellungen ausmalen. Also wir denken dann immer, es sind 20-, 30-jährige Mountainbiker, die abenteuerlustig durch die Wälder fahren. Das ist im Regelfall eher nicht der Fall. Im Normalfall reden wir eher von einer Klientel, die, ich sag's mal, zwischen 40 und 60 zu finden ist. Das liegt einfach daran, dass unsere Lampen eher hochpreisig sind und man sich typischerweise zwischen 40 und 60 in einer Lebensphase befindet, in der man sich solche schönen Dinge leisten kann, ohne Probleme im Haushalt oder sonst wo zu generieren. Und von dem her haben wir eher typischerweise ein etwas, na, ich will jetzt nicht sagen älteres, aber doch zumindest ein nicht komplett junges Klientel.
Also so verbunden mit dem Gefühl, sich mal was zu gönnen und vielleicht klingt für mich jetzt so, geht's eher auch darum, um das Wissen, man könnte, wenn man wollte.
Ja, natürlich. Das ist bei uns auch so ein bisschen dieser Effekt, mit dem ja Millionen von SUVs verkauft werden. Sie könnten bei uns immer in den Wald und könnten die tollsten Sachen machen und sie hätten die Ausleuchtung und die hätten die gleichmäßige breite Beleuchtung, um solche Dinge machen zu können. Und natürlich wissen wir auch, dass viele unserer Kunden am Ende mit der Lampe in die Arbeit fahren.
Oder zum Supermarkt.
Oder nur zum Supermarkt. Oder einfach nur 10 Minuten einen Schotterweg entlang fahren und zum nächsten Biergarten.
Sie haben es schon kurz angedeutet. Wie hart ist denn für Sie der Wettbewerb mit Herstellern, zum Beispiel aus Asien, die Outdoor-Lampen und auch Fahrradlampen zu viel günstigeren Preisen anbieten?
Auch eine sehr gute Frage. Es ist vergleichsweise schwierig für uns, das zu ermitteln, weil wir können es nicht wirklich nachvollziehen. Wir können am Ende des Tages nur einfach darüber nachdenken, ob wir an sich für uns alleine betrachtet erfolgreich sind oder jetzt vernünftige Verkaufszahlen haben, ob unsere Kunden glücklich sind, ob unsere Kunden zufrieden sind. Und wie gesagt, von dem her können wir das sehr schwer abschätzen, wie die Situation wäre, wenn jetzt alle asiatischen Wettbewerber nicht da wären. Aber im Normalfall kann man davon ausgehen, dass wir typischerweise sehr wenig Berührungspunkte haben. Einfach weil der Preisunterschied ist dann doch am Ende des Tages so groß und der Leistungsunterschied ist auch so groß, dass wir typischerweise komplett unterschiedliche Klientel ansprechen. Das sind einfach verschiedene Käufergruppen und man kauft sich jetzt so eine Lampe bei uns. Sagen wir mal, eine typische Lampe kostet eher zwischen 300 und 400 Euro. Ja, die kauft man sich einfach, weil man die technisch faszinierendste und schönste Lösung bevorzugt und jetzt nicht unbedingt deshalb, weil man 50 oder 100 Euro sparen will oder muss.
Jetzt bieten Sie Fahrrad- und E-Bike-Beleuchtung ganz gemäß STVZO an, aber auch Mountainbike-, Outdoor- und Rennbeleuchtung ohne Straßenzulassung. Wie groß sind denn da die Anteile am Absatz? Also wie verteilt sich das?
Ja, das ist auch eine fließende Geschichte. Wir sind natürlich mit diesen reinen Offroad-Lampen groß geworden. Das ist im Prinzip auch unsere Tradition. Aber der Anteil an E-Bike-Beleuchtung wird natürlich auch bei uns immer größer. Einfach weil E-Bikes die letzten Jahre dann doch eine immer größere Verbreitung finden. Und da ist es natürlich auch für uns extrem wichtig, entsprechende Produkte anzubieten. Und ich würde mal sagen, da sind die Anteile sicherlich schon, E-Bike sind wir sicherlich schon bei 40%.
Die restlichen 60, die sortieren sich dann wie viel auf STVZO-konform und wie viel auf eher nicht?
Ja, ich würde schon eher sagen, 40% sind die STVZO-konformen Lichtlösungen und 60% sind die klassischen Helme oder Stirnlampen.
Das heißt, in den 60 sind dann die 40 E-Bike schon drin, ne?
Nee, andersrum. Also 40% sind die E-Bike-Lampen, weil die E-Bike-Lampen sind ja immer STVZO-konform. Und alles andere sind dann irgendwelche Helmlampen und Stirnlampen und was auch immer.
Und was macht die eigentlich illegal?
Naja, Helmlampen, Stirnlampen haben eine kreissymmetrische Abstrahlung. Das heißt, sie leuchten nach unten, nach oben, nach links praktisch identisch. Das heißt, die Blendwirkung ist überhaupt nicht kontrollierbar. Das heißt, egal wie Sie die Lampe nach unten oder nach oben halten, sie wird immer brutal blenden und ist im Straßenverkehr überhaupt nicht verwendbar. Egal wie schwach oder wie hell sie leuchten, sie blendet immer. Und von dem her ist es ganz klar, ist eine StVZO zugelassene Lampe im Straßenverkehr tatsächlich sehr viel angenehmer und konfliktfreier zu verwenden, einfach weil sie eine, wie beim Auto auch, eine definierte Hell-Dunkel-Grenze haben. Und oberhalb dieser Hell-Dunkel-Grenze ist einfach dunkel und sie blenden den Gegenverkehr nicht. Und von dem her ist das ganz klar, das ist also im Straßenverkehr alternativlos.
Jetzt gibt es ja auch durchaus die Kritik, dass nächtliches Biken im Wald das Wild in einer ziemlich sensiblen Jahreszeit aufscheucht. Was sagen Sie denn dazu?
Oh je, okay. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich da antworten könnte. Die eine Möglichkeit wäre, dass ich irgendwas Elegantes, Diplomatisches, Allgemeinverträgliches...
Müssen Sie nicht.
Mache ich auch nicht. Also ich habe da eine vergleichsweise einfache Haltung. Ich wohne hier auf dem Land. Also ich muss ja auch immer ein bisschen differenzieren. Man muss zwischen dem flachen Land in Deutschland und jetzt sicherlich auch dem Alpen Vorland oder sonst irgendwas, da muss man sicherlich unterscheiden. Aber wir reden jetzt mal einfach von Mitteldeutschland, nennen wir es mal so. Also in Mitteldeutschland, also da, wo ich auch lebe, da ist es im Prinzip so, wir haben typischerweise genug Wild, wir haben genug Jäger, wir haben genug Förster, die diese netten Tiere füttern. Also das heißt, die haben keinen Überlebenskampf. Und ich sage dann immer, okay, wenn jetzt da tatsächlich mal 2, 3 Mountainbiker kommen und diese Tiere erschrecken, okay, ist in Ordnung, das Reh muss wegrennen. Hat kurzen Stress, aber dann ist die Sache auch erledigt, weil der Mountainbiker typischerweise nicht nachsetzt. So, wenn ich mir das jetzt mit der Vergangenheit jetzt einfach mal vergleiche, da reden wir von Wölfen, von Bären, was auch immer für Gefahren da möglich waren, da würde ich sagen, dass die heutige Stressproblematik für die Rehe überschaubar.
Das heißt, der Name ist dann doch wieder Programm. Sie sind sozusagen der Wolf.
In dem Fall bin ich dann mal kurzfristig der Wolf, das mag sein. Aber das ist im Prinzip meine persönliche Ansicht, wenn ich mir, wie gesagt, bei uns im Wald anschaue, wie viele Wildschweine wir haben, wie viele Rehe wir haben, die gefüttert werden, die an sich keinen Überlebenskampf zu bewältigen haben. Wenn es nicht überhand nimmt, dann würde ich sagen, dann sind 2, 3 Mountainbiker in der Nacht wahrscheinlich nicht das große Problem. Da muss man jetzt aber wirklich aufpassen, dass man das differenziert. Im Alpenvorland oder im Alpenbereich ganz allgemein ist es sicherlich anders zu betrachten.
Und es klingt auch so, dass wir jetzt nicht die Ersten waren, die Ihnen diese Frage gestellt haben und dass es da wahrscheinlich auch manchmal hoch hergeht, oder?
Ja, natürlich ist ganz klar, wenn ich jetzt solche Gespräche mit Förstern oder Jägern führen würde, dass das sicherlich zu anderen Ansichten führen würde, das ist ganz klar, logisch. Aber wie gesagt, ich sehe es von dem her vergleichsweise entspannt. Und man muss ja auch immer sehen, die Menge der Mountainbiker, die Anzahl der Mountainbiker, die tatsächlich nachts unterwegs ist, die ist sicherlich überschaubar. Das ist nicht so, dass hier Hunderte oder Tausende von Mountainbikern im Wald in großen Rudeln unterwegs sind.
Ja, und dann wäre es wahrscheinlich auch dann wirklich
zu viel, ne? Ja, sicher. Dann wäre es irgendwann wirklich ein Problem. Aber wie gesagt, die Realitäten sind dann doch anders.
Wann fahren Sie eigentlich am liebsten Mountainbike? Nachts oder am Tag?
Ja, gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten, wie ich antworten könnte. Ich fahre am liebsten tagsüber.
Und die andere wäre jetzt die Marketing-Antwort gewesen?
Richtig, ich hätte eigentlich antworten müssen, dass ich mich besonders gerne auf irgendwelchen dunklen Trails nachts rumtreibe. Aber ich fahre tatsächlich sehr, sehr gerne tagsüber und ich fahre sogar tagsüber sehr, sehr gerne ohne Lampe. Und das ist natürlich einfach meine Aufgabe oder meinem Beruf geschuldet. Und das sind einfach so die Momente, wo es Abschalten oder das Entspannen natürlich einfacher darstellbar oder umsetzbar ist, wenn ich nicht gerade das Produkt, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige, vor der Nase habe. Und von dem her tappe ich mich durchaus dabei, dass ich an einem Samstag oder Sonntagnachmittag wunderschön ohne Lampe im Hellen fahren kann.
Also geht es auch für Sie am Ende darum zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte, in der Nacht, ich muss aber nicht?
Ja, natürlich.
Das sagt Wolf Koch, der vor ungefähr 30 Jahren die Firma Lupine, das sind die mit dem Wolf, aus der Taufe gehoben hat. Und bis heute stellt die Firma mit knapp 40 Mitarbeitern hochwertigste Fahrrad- und Autobeleuchtung her. Wolf Koch hat mit uns darüber gesprochen und wir sagen vielen Dank und viel Spaß auf dem Trail, egal ob nachts oder am Tag.
Okay, danke Ihnen, wiederhören.